Herzlich willkommen zum Tech Talk. Mein Name ist Daniel Meixner. Ich bin Technical Evangelist bei Microsoft. Neben mir ist der Marco Richardson, auch Technical Evangelist bei Microsoft. Und der Marco wird heute erzählen, wieso man eigentlich für Office entwickeln sollte. Es gibt ja Office-Entwicklung schon länger. Ich denke mal, du wirst auch noch ein bisschen auf die Historie eingehen. Da gibt es ein paar Neuigkeiten. Wieso sollte mich das als Entwickler eigentlich interessieren, Marco? Leg mal los.
Weil du früher total heiß auf VBA warst wahrscheinlich.
Oh ja, VBA. Wir erinnern uns alle an die goldenen Zeiten.
An die goldenen Zeiten von VBA. Naja, also ich glaube, fangen wir mal ganz vorne an. Ist jetzt ein bisschen Marketing, aber ich glaube, wir sollten drüber sprechen. Office 365 vor allem, also jetzt ist also die Auslagerung von Office
in die Cloud.
In die Cloud. Das sollte man auch nochmal ganz klar sagen, das ist Office in der Cloud. Also das ist tatsächlich Cloud. Ist eins der wirklich am schnellsten wachsenden Geschäftsfelder, die wir bei Microsoft haben. Also das ist tatsächlich so. Und Satya sagt selber, es ist eine der strategisch wichtigsten Plattformen für Entwickler, die wir haben. Es hat ein paar Gründe. Ich glaube, das Spannendste ist, was man mit über Office sagen kann, aus unserer Sicht ist jetzt, Office ist tatsächlich die erste Success-Story gewesen bei uns, was Cross-Plattform-Entwicklung angeht. Also Office war tatsächlich unser erstes Produkt, das wir über sämtliche Plattformen und Gerätefaktoren, sei es jetzt auch Android, iOS, bespielen und das sehr erfolgreich und das da auch sehr exzessiv genutzt wird.
Genau, für Mac gibt es ja schon eine ganze Ecke lang das Office-Paket, richtig. Jetzt aber auch für die ganzen Mobile-Devices seit, keine Ahnung, vielleicht einem Jahr oder so, ich weiß es nicht, seit wann. Richtig, wurde ausgerollt überall, ist überall verfügbar und ist natürlich in Unternehmen auch gerne gesehen und gerne im Einsatz.
Ja. Gab sogar vor Office 2016 für Windows. Die letzte Version. Also iOS hat die neueste Office-Version vor uns gekriegt.
Von daher erstmal viel Reichweite möglich, wenn wir natürlich Office erweitern können.
Genau, und Reichweite ist da der Punkt, glaube ich, was man ein paar Zahlen einfach, die man da so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, eigentlich, was da die Audience ist, also was da auch die Zielgruppe ist, die man dann damit erreicht. Wir sind aktuell bei 1,2 Milliarden Usern weltweit. Das ist jeder siebte Mensch weltweit benutzt Office im Schnitt.
Sind es auch die Facebook benutzen? Ich denke schon, ne? Das ist ungefähr die gleiche Größenordnung,
was die Verbreitung angeht. Kommt, glaube ich, hin. Also wir haben über 100 Millionen Downloads, was die Mobile-Apps angeht. Also wirklich, das Feld ist eigentlich noch relativ neu tatsächlich. Also wenn man jetzt mal wirklich Desktop wegrechnet. Mhm. Der typische Office-Nutzer, also einer von diesen sieben, nutzt Office 2 bis 3 Stunden am Tag im Schnitt. Also wenn man jetzt mal die Leute wegrechnet, die Office nicht jeden Tag aufhaben, da sind wirklich dann Leute dabei, die leben tatsächlich in Outlook. Ich glaube, die machen ihren Rechner auf und sind einfach in Outlook.
Ja, das unterstreicht
Office generell.
Ich denke, es unterstreicht einfach mal wieder, dass das halt einfach eine Software ist, die zwar auch im Privaten genutzt wird, aber vor allem wahrscheinlich im beruflichen Umfeld. Und ich denke auch, dass da die Add-ins natürlich die größte Rolle spielen.
Ja, tatsächlich. Also hier, das finde ich sehr spannend. 850 Millionen Meetings wurden kreiert oder werden kreiert pro Monat. Nur über die Office 365 Instanz. Also ohne jetzt mal die ganzen On-Prem-Geschichten zusammen. Bis dato, wo diese Zahlen festgehalten worden sind, ich habe da leider kein Datum genau, wurden 4 Billionen E-Mails über Office 365 verschickt.
Okay.
Also das ist das mit 12 Nullen. 4, 12 Nullen. Und wir haben 470 Terabyte, nein, Petabyte
heißt. Petabyte heißen die.
Das ist so schön im Maß einer Petabyte Storage, die wir in Office 365 in der Cloud wirklich belegen, um das alles auch abzuspeichern, was Leute benutzen.
Viel los also. Was ich ganz interessant finde, du erzählst ja hier von den Mobile Apps. Es geht ja heute um die Entwicklung für Office und so viel kann man schon mal vorwegnehmen. Auch die Mobilgeräte sind nicht sicher vor den eigenen und selbstgeschriebenen Add-ins. Also auch darauf laufen die, richtig?
Richtig, genau. Also das, wir werden auch gleich lernen, warum das so ist oder wie das eigentlich funktionieren kann. Ich denke, die Webentwickler werden sich da sehr drüber freuen. Es gibt für diese Art von Apps, also sei es jetzt wirklich die Office Add-ins, wie auch die Mobile Apps, mittlerweile sehr, sehr viele Möglichkeiten, das Ganze zu vertreiben. Wir haben für 121 Märkte wirklich die Möglichkeit zu sagen, hey, du kannst deine App darüber vertreiben. Wir haben 60 Millionen Downloads pro Monat, wenn man mal von diesen ganzen Office-Stores ausgeht, die wir so haben, die öffentlich verfügbar sind. Es gibt dann noch die Möglichkeit, das Ganze privat zu hosten. Für Unternehmen unterstützt aktuell 43 Sprachen und wir sind bei 25 Währungen. Also ist ein bisschen was los. Und was den Vertrieb an sich angeht, haben wir die Möglichkeit zu sagen, hey, wir haben einen SharePoint-App-Katalog, weil es für SharePoint nochmal andere Apps sind als für die Office. Da werden wir gleich nochmal den Unterschied feststellen. Es gibt die Möglichkeit, das Ganze in einem Private-App-Katalog wirklich auch on-prem zu hosten, dass ich das wirklich für mein Unternehmen betreiben kann. Und ich kann das Ganze aber auch über Office 365 Markets oder über den Office Store beziehen.
Alles klar.
Jo, du hast ja gesagt, wir sollen was über die Story erzählen. Oder
genau, gut, zumindest ein kurzer Abriss. Ich glaube, dass viele Office-Entwicklungen zwar kennen, aber eher eben den herkömmlichen Weg, Office-Applikationen zu entwickeln. Also schieß mal los.
Genau, also ich denke, ich bin auch tatsächlich ein Kind der 1990er, also ich habe das auch noch mitgemacht. Wir hatten die Möglichkeit, in den Office-Desktop-Versionen, wie wir die kennen, die eigentlich so gut wie Offline-Geschäft erledigt haben tatsächlich, war es so, dass wir gesagt haben, hey, wenn ich einfach sage, ich möchte ein bisschen mehr Business-Logic reinbringen, möchte Berechnungen anstellen, solche Sachen, haben wir das Ganze immer in Visual Basic for Applications, also in VBA gemacht. In den 2000ern kamen dann ein paar Sachen dazu, wo es in Richtung Online ging, wo man gesagt hat, hey, es wäre schon mal ganz gut, wenn man so ein bisschen Online-Services konsumieren kann. Und dann kamen eben zu VBA ein paar Möglichkeiten, um zu sagen, hey, ich kann da auch schon in abgespeckter Form Add-ins tatsächlich entwickeln, die auch auf Online-Funktionalität zugreifen können. Und jetzt eben in der Welt, in der wir heute leben, ist einfach so, dass Devices durch das ganze Mobile-Geschäft einfach dazukommen, auch mit Windows 10, und da eine größere Verbreitung ist. Und das, was wir auch gerade gesagt haben, war ja, dass wir jetzt auch andere Ökosysteme wie iOS und Android mit Office stark im Fokus haben und da auch sehr erfolgreich sind. Und da geht es eben auch darum zu sagen, hey, die haben auch unterschiedliche Devices, unterschiedliche Faktoren, da müssen wir irgendwie ein bisschen drauf eingehen und deswegen gibt es jetzt da eben die Möglichkeit zu sagen, hey, wir haben eine API für Office, die es ermöglicht, Funktionalitäten für die anderen für die anderen Ökosysteme zur Verfügung zu stellen, dass sie sich nicht irgendwie ein abbrechen müssen, sondern nativ in ihrer Sprache entwickeln können und Office-Leistungen konsumieren können.
Okay, klingt erstmal interessant.
Genau. Wir haben zwei unterschiedliche Möglichkeiten für Office zu entwickeln. Also wenn wir über Office-Entwicklung in den 2010ern sprechen, dann haben wir zwei Möglichkeiten. Zum einen haben wir die Möglichkeit zu sagen, also eigentlich sind es drei, weil ich kann VBA weiterhin programmieren, wie ich das immer mache. Also okay. das bleibt alles wie gehabt.
Läuft weiterhin im Desktop-Client.
Wird alles unterstützt, gibt es gar keine Probleme. Die zwei neuen Sachen, die dann dazukommen oder dazugekommen sind seit letzten Jahren, sind die Möglichkeit zu sagen, hey, ich habe ich extende Outlook. Das bedeutet, ich kann Add-ins für Outlook entwickeln. Das heißt, ich habe kleine Apps, die in Outlook wirklich im Bauch laufen und die mit Web-Technologien zur Verfügung gestellt werden.
Okay, das heißt, ich hätte dann als Programmiersprache quasi nicht mehr VBA irgendwie, sondern ich habe dann Web-Technologien, HTML, JavaScript und das Ganze läuft in einem kleinen Container.
iframe-mäßig
In Excel. Ist kein wirklicher iframe, aber es läuft in meiner Desktop-Applikation.
Es läuft in der Desktop-Applikation.
Es rendert sich da irgendwo hin.
Genau, es läuft aber auch in der Office 365-Anwendung. Das ist eigentlich auch ganz, ganz charmant, also dass ich diese Add-ins auch entwickeln kann, um wirklich in meinem Office 365, das ich über den Browser benutze, auch auf solche Add-ins zugreifen.
Genau, vielleicht sollten wir die Unterscheidung nochmal machen. Wir haben ja die Desktop-Applikation, die quasi hier lokal installiert sind auf diesem Rechner. Wenn ich hier auf Excel klicke, schwuppdiwupp, geht es auf.
Ja.
Und dann haben wir noch die Online-Variante, eben Office 365, wo ich quasi auf eine bestimmte URL gehe und dann sehe ich hier irgendwie schwuppdiwupp, geht was auf, was ziemlich ähnlich ausschaut wie Excel, eben Excel Online.
Ja.
Und ich könnte jetzt quasi mit dem neuen Modell ein Add-in schreiben, das sowohl online läuft und sich quasi in den Browser mit rein integriert, beziehungsweise nicht in den Browser, sondern eigentlich auf die Webseite, die das Excel
Content
darstellt.
Der Webseite, genau. Das tatsächlich mein Outlook oder mein Excel ist.
Genau. Aber es läuft auch genauso in der installierten Variante.
Ja.
Okay, das ist quasi die neue Variante.
Das ist die neue Variante der Add-in-Entwicklung.
Mhm.
Und was auch spannend jetzt dazu kam, ist, alles, was hier so unter Connect aufgegliedert ist, geht es darum zu sagen, hey, wir haben in Office jetzt eine API, eine REST-API, die ich über auch Standard-Web-Techniken konsumieren kann.
Mhm.
Und das bietet mir die Möglichkeit zu sagen, ich schreibe eine mobile Applikation in einer nativen Sprache, wie zum Beispiel für Windows in XAML C# oder in iOS mit Objective-C oder Android mit Java und kann eben diese APIs in meiner mobilen Anwendung verwenden und kann Office-Funktionalität, also Office-Daten, in meinen mobilen Anwendungen nutzen.
Okay, jetzt zwei Fragen an der Stelle. Zunächst mal, was noch das erste Modell angeht mit dem Extend. Wir haben ja gesagt, dass wenn ich so eine Erweiterung schreibe, so ein Add-in nach der neuen Methode, dann läuft das in der Desktop-Version quasi eingebettet. Das läuft auch in der Browser-Variante von Office 365. Läuft es denn auch 1:1 auf einem iOS-Gerät?
Du meinst in der Office-Version von iOS?
Genau, es gibt ja ein Office Mobile für iOS und es gibt ein Office Mobile, glaube ich, auch für Android.
Dadurch, dass es Webtechnologie ist, ist es...
Läuft.
Ja.
Krass, okay. Das heißt also, das ist ein echt cooler Ansatz, um hier Cross-Plattform was auszuführen. Zweite Frage, was diese Extents angeht, nicht die Extents, sondern die zweite Möglichkeit mit dem Connect, quasi ja. Ich connecte mich gegen die Services.
Abi.
Welche Daten sehe ich da? Es muss ja ein Webservice zur Verfügung gestellt werden, irgendwie ein Office-Webservice offensichtlich. Der hilft ja erstmal nicht so wahnsinnig viel, wenn der online ist, aber meine eigentlichen Daten nicht kennt. Hängt der irgendwie an meinem Active Directory oder wo hängt der dran? Oder an meinem SharePoint? Oder?
Es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten der Authentifizierung. Da ist, Azure, da ist Active Directory tatsächlich wahrscheinlich das, was am meisten genutzt wird und was wahrscheinlich auch am lukrativsten ist, wenn ich mich im Business-Umfeld bewege. Wenn ich das Ganze wirklich on-prem nutzen will, kann ich auf mein on-prem Azure Active Directory zugreifen. Okay. Wenn ich Office 365 Instanzen nutze, habe ich die Möglichkeit, über Azure Active Directory eine Verbindung zu meinem Office 365 herzustellen und gegen dieses Azure Active Directory zu gehen.
Und welche Daten würde ich da zum Beispiel abfragen können über diese REST Services?
Also zum einen kann ich mit Office Graph tatsächlich auf so Sachen zugreifen wie der Herr Meixner zum Beispiel in meiner Microsoft-Domäne, an was für Dokumenten hat er zuletzt gearbeitet oder bei welchen Dokumenten ist er wirklich der es erstellt hat. Und so habe ich natürlich die Möglichkeit zu sagen, in mobilen Anwendungen, wenn ich jetzt sage, ich stelle Content zur Verfügung, der auf dich personalisiert ist, kann ich natürlich die Informationen, die in irgendeiner Form Dokumenten relevant sind, zusammenziehen und kann das für dich auch dahin bringen.
Okay, das heißt also, ich habe quasi die Möglichkeit hier über REST-Services auf entweder Dateien oder Nutzdaten von innerhalb meiner Domäne zugreifen. Natürlich mit der entsprechenden Authentifizierung und Autorisierung, aber letztlich habe ich dadurch die Möglichkeit, die Daten, die irgendwo im AD verfügbar sind, zusammenzuknoten und dann nach Belieben auszuwerten. Ist das eine richtige Vorstellung?
Das ist das eine. Okay. Das andere ist, ich habe natürlich dann auch wieder gesteuert über Active Directory, ob ich das darf oder nicht, oder über Authentifizierung, wie man es dann einfach nutzen möchte, habe ich aber auch die Möglichkeit zu sagen, ich habe den Zugriff auf meine Mails. Ich kann zum Beispiel auf meine Mails zugreifen, ich kann auf meine Kontaktdaten zugreifen, ich kann auf meine
Kalender.
Kalender kann ich auch zugreifen. Funktioniert.
Aha, interessant. Okay, ja dann, go on.
Add-ins. Wir haben gerade über Add-ins gesprochen, du hast ja schon angesprochen, du läufst im Endeffekt in so einem Art Iframe, in so einem eigenen Container, der da irgendwo hingerendert wird und da ist jetzt noch so ein bisschen die Abgrenzung, wo wird es hingerendert. Also da haben wir in Office unterschiedliche Möglichkeiten. Hängt auch so ein bisschen von der Anwendung ab, in der ich mich befinde. Ich habe zum einen die Möglichkeit, das Ganze als Taskpane zu rendern. Das bedeutet, mein Add-in läuft dann am rechten Rand meines Contents, rechte Seite zum Beispiel. Ich kann das Ganze aber auch wirklich in den Content tatsächlich richtig einbinden. Das heißt, ich kann mein Add-in mit seinem Inhalt wirklich zum Beispiel in der E-Mail direkt in den Body unten einhängen.
Und oder in Excel irgendwo mal an eine bestimmte Stelle quasi. Man hat die Tabelle im Hintergrund und oben drauf. Ja. Klebt dann quasi, okay.
Genau. Oder ich kann das Ganze auch wirklich direkt in den Content einbetten. Also in Excel und PowerPoint funktioniert das zum Beispiel.
Okay.
Das ist das, was du gerade gemacht hast, dass ich das da wirklich von da drauf pappe und dann bleibt es an der Stelle stehen. Genau. Ansonsten, bei SharePoint ist es ein bisschen anders. Da muss man eine Abgrenzung machen. Also alle, was ich gerade gesagt habe, die Add-ins, die ich schreibe, zum Beispiel für Word, da kann ich beim Deployen einfach auswählen, möchte ich, dass es in Word funktioniert, möchte ich, dass es in PowerPoint funktioniert, möchte ich, dass es in Excel funktioniert. Da ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen dieselbe Family. Da funktioniert es ziemlich gut. SharePoint-Apps sind andere Add-ins. Also da erstelle ich mir wirklich ein anderes Add-in. Das ist auch ein anderes Template in Visual Studio, mit dem ich starte.
Okay.
Und da muss ich einfach auch nochmal, das läuft ein bisschen anders.
Okay, also ich stelle mir auch vor, wenn ich jetzt ein klassisches Add-in schreibe für die klassische Desktop-Applikation, mein ja. Word oder Excel, dann will man wahrscheinlich mit den Daten arbeiten, die in dem Dokument gerade verfügbar sind.
Genau.
Wenn ich ein SharePoint-Add-in schreibe, dann ist es wahrscheinlich eher so, dass ich halt mit Daten zusammenklabüste, die eigentlich irgendwo auf dem SharePoint liegen und mit denen, die dann irgendwie aufbereite oder vielleicht irgendwas abbilde.
Es ist eigentlich auch mehr vom Feeling her, wie man damit arbeitet, es ist eher wie ein Widget eigentlich.
Okay.
Ja. Das ist so ein bisschen, glaube ich, der Unterschied. Und, wie ich gerade gesagt habe, wir haben die Office 365 APIs, mit denen ich einfach Zugriff habe auf die Sachen, die in Office 365 liegen, wie wir es gerade besprochen haben.
Okay.
Es gibt dafür ein paar Standards. Also wir haben zum einen, was ich gerade gesagt habe, es sind REST-APIs. Das heißt, ich kriege das Ganze wirklich in einem sauberen Webstandard zurück mit dem, oder die Sprache, die auch andere Web-APIs sprechen. Also das kann ich konsumieren wie eine normale Web-API. Und es kommen dann eben so Sachen noch dazu, dass ich sage, ich habe zum Beispiel, wenn ich Skype for Business nutzen will, wir haben da so ein Unified Messaging Protokoll und auch API, eine standardisierte API, auf die ich dann eben zugreifen kann und eben auch, weil Skype for Business ist auch ein Office-Produkt, dass ich eben aus meiner Anwendung heraus zum Beispiel Skype-Calls starten kann oder auf Skype-Kontakte zugreifen kann.
Okay.
Genau, und du hast es ja auch gerade schon angesprochen, die Webtechnologien, wenn wir über Webtechnologien sprechen, die ich dann verwenden kann, reden wir nicht nur über HTML, sondern wir reden über HTML5, wir reden über JavaScript. Ich kann das Ganze aber auch in PHP machen.
So, wenn
ich sage, ich bin eher PHP-Entwickler, kann ich auch meinen Content, den ich dann in meinem Add-in anzeige, auch in PHP schreiben. Ich habe die Möglichkeit, aber auch das Ganze in ASP.NET irgendwie zu bauen, für was backend-seitig angeht, um das Ganze dann wirklich anzubinden an Daten, genauso wie Ruby on Rails.
Okay, an der Stelle jetzt die nächste Frage. Du hast jetzt gesagt, hier PHP und so weiter. Das klingt für mich ja schon sehr stark nach Servertechnologien. Das impliziert dann quasi auch, man hat zwar Webtechnologien, die natürlich dann kleinseitig auch entsprechend gerendert werden. Am Ende läuft das Add-in aber eben trotzdem irgendwo im Server, richtig?
Richtig.
Und es wird quasi wirklich, also es wird am Server gerendert und dann, oder es wird am Server quasi ausgeliefert und oder erzeugt und wird dann kleinseitig eben dargestellt und hat dann aber, obwohl es quasi vom Server kommt, kleinseitig meinetwegen im Word gerendert wird, hat es trotzdem die Möglichkeit, auf das kleinseitig laufende Word mit den entsprechenden Daten zuzugreifen. Also es kann quasi, es ist eingebettet und hat aber trotzdem die Möglichkeit, hier auf die lokalen Daten zuzugreifen.
Es ist ein Objektmodell, auf das ich zugreifen kann, wo ich wirklich rausgreifen kann und kann das Objektmodell zugreifen von der Instanz, die läuft. Und dann wird das Ganze im Endeffekt auf meine Office 365 Instanz deployed, die ich habe, und wird dann da dazu und wird dann auch von da aufgerufen und läuft.
Okay. Das heißt, ich muss eigentlich auch lokal und gar nicht mehr weiter was groß installieren. Ich brauche gar kein großes Package eigentlich, weil ja der Code kommt ja quasi vom Server.
Genau.
Ah, okay, alles klar.
Genau. Was das Doing angeht, wir bauen das Ganze in Visual Studio und dadurch, dass wir gesagt haben, wir bauen wirklich APIs, die zusammenarbeiten mit den ganzen anderen Ökosystemen, die es da draußen so gibt, sind die natürlich auch in der komfortablen Position, dass sie mit ihren Entwicklungssystemen, wie sie das heute machen, mit ihren EDEs zu arbeiten. Also ist kein Unterschied.
Mhm.
Genau. Szenarien und Demos. Ich habe eins dabei, das möchte ich kurz zeigen. Das ist nämlich so ein bisschen das, was so gerade am US-Markt recht populär ist. DocuSign, das ist ein Dienst im Endeffekt, der mir ermöglicht, dass ich Signaturen von mir hinterlege, die ich dann wieder in Office-Dokumente ablegen kann. Und da gibt es eben, das ist ein Paradebeispiel dafür, wie cool so ein Add-in einfach dann funktioniert, wenn ich sagen kann, hey, ich muss nicht mehr das irgendwie aus einer Drittanwendung irgendwie erst ins Clipboard packen und dann da reinkopieren und weiß der Geier, sondern ich kann wirklich sagen, hey, ich hab ein DocuSign Add-in, klick da drauf, zieh meine Unterschrift rein, fertig.
Okay, also DocuSign heißt quasi, ich kann signieren irgendwie,
genau,
und damit sicherstellen, ich habe es gelesen oder ich finde es okay.
Ja, genau, richtig. Ist eine schöne Story, weil DocuSign das wirklich auch gebaut hat für die ganzen Sachen, die bei mir lokal laufen, also Word, Excel, was ich so in meiner ganz normalen Desktop-Installation habe. Und die haben das Ganze aber auch wirklich für Office 365 und ich kann es auch in 365 nutzen. Also in Outlook.
Okay. Das heißt dann, ich habe hier die Möglichkeit, entweder wahrscheinlich mit einem Stift oder so, oder wirklich über Drag and Drop einfach einen Unterstift reinzuziehen. Und im Hintergrund wird dann quasi die ganze Magic angestoßen, dass hier wirklich dann am Ende ein signiertes Dokument rauskommt.
Also in erster Linie ist es so, dass da passieren zwei Sachen. Zum einen zieht DocuSign die Daten an, die ich irgendwo hinterlegt habe, nämlich meine vordefinierten Signaturen.
Ja,
okay. Die sind ja schon gemacht irgendwie. Und die werden erstmal über einen Webservice irgendwo her geholt und werden dann quasi erstmal in das Outlook Add-in reingepusht, dass ich es mir da quasi raussuchen kann, wenn ich mehrere habe.
Mhm, okay.
Und da habe ich dann einfach die Möglichkeit, das per Drag and Drop rauszuziehen und dann in meinem Dokument da zu platzieren, wo ich das gern möchte.
Ja, okay. Spektakulär. Alles klar.
Ja. Live können wir auch mal kurz wo reingucken. Ich habe zwei Sachen dabei, wo man es ein bisschen ganz, ganz gut sieht, was so möglich ist. Ich habe zum einen hier ein Add-in dabei, das sich als Task Pane jetzt dann gleich in Excel legt und das mir ermöglicht, einen Wikipedia-Zugriff zu machen. Also das heißt, ich starte es mal. Ich habe jetzt dann tatsächlich einfach ein eingebettetes Wikipedia und was ganz cool ist, ich kann hier zum einen suchen, das ist ja noch jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär, das ist ja das, was ich im Browser auch machen würde, aber ich habe zum Beispiel hier die Möglichkeit zu sagen, hey, ich habe hier Content stehen und wenn ich auf den Content gehe und egal, wo der sich im Excel befindet, habe ich ja eben die Möglichkeit zu sagen, zeig mir mal alles an, was du da drüber findest. Und das Ganze geht wirklich auf das, was als Text hinterlegt ist, die Images, die ich mir dann eben auch bequem reinziehen kann, wenn ich möchte und halt auch die Referenzen, wo es her ist.
Alles klar. Also das heißt, Taskpane war genau der Stichpunkt, dass das jetzt an der Stelle positioniert ist und eben nicht quasi den Inhalt überlappt, sondern es ist quasi rechts wie so eine separate Leiste eben.
Ja.
Ich kenne das Beispiel und ich muss allerdings sagen, dass ich immer denke, so richtig Business-Relevanz weiß ich nicht, ob das jetzt hat, wenn man auf Wikipedia was sucht, hat man auch genauso schnell angegeben, oder?
Richtig. Sehe ich ähnlich. Was ich aber charmant an der Demo finde, ist, wir kennen das Problem selber, glaube ich. Wir sind viel auf der Straße, was wir jetzt gerade auch gesehen haben. Wir bauen Folien, wir bauen Slide Decks, wir haben ja ganz viel zu tun. Und wir sind eine große Firma und da ist es einfach ganz, ganz, also gibt es einfach ganz viele Auflagen, was du kennst es selber, was Corporate Design angeht. Wir dürfen nur gewisse Bilder verwenden und wir haben einfach ein Brand Central, wo wir unsere Assets ziehen.
Okay, ist ein guter Punkt. Das heißt also, die Idee ist quasi stellvertretend für eine interne Ressource, wo dann eben die unternehmensinternen Dokumente liegen könnten, meinetwegen interne Bilder, die man verwenden dürfte, wenn man hier was anderes reinhängt als Wikipedia, dann eben eine unternehmensinterne Quelle, dann hätte das Ganze schlagartig eine viel größere Bedeutung. Stimmt, gebe ich dir recht.
Ja, genau. Ja. Und das ist also jetzt mal davon abgesehen, dass ich dann sicher bin, dass alles, was ich da irgendwie angeboten kriege, auch wirklich verwenden darf.
Genau,
auch
lizenzrechtlich und so weiter.
Genau, das ist das eine. Und das andere ist einfach, dass es viel komfortabler ist, als wenn ich mir über den Webbrowser in der Suche irgendwie auf einer SharePoint-Seite erstmal meine Sachen zusammen muss es runterladen, wieder reinziehen. Und das sind so Sachen, dass es...
Ja.
Eigentlich ist es sinnbildlich dafür, wie ich mit wirklich externen Quellen umgehen kann, um produktiver zu werden.
Ja, und was auch ganz gut ist an der Stelle, was mir jetzt gerade auch noch in den Sinn kommt, wir haben ja gesagt, dass diese Add-ins ja auf einem Server liegen. Das heißt natürlich auch ein Stück weit, wenn ich offline bin, würde dieses Add-in erstmal nicht funktionieren.
Richtig.
Wenn ich aber jetzt sowieso natürlich gerade an die Business-Welt denke, dann habe ich hoffentlich inzwischen in den meisten meisten Geschäften auch ein Netz, das heißt nur ein internes Netz, wo dann natürlich auf solche Daten Zugriff sein sollte, wenn ich sie sowieso brauche, um meine Aufgabe zu erledigen. Und dann spielt es auch überhaupt keine Rolle mehr, ob ich jetzt hier ein Add-in habe, das nur online funktioniert oder nicht. Also es ist dann ein Stück weit an der Stelle auch keine echte Einschränkung mehr.
Also,
weil ich noch überlegt habe, ob das irgendwie ein Punkt ist, dass eben die Add-ins ja auf einem Server liegen und damit natürlich ein Stück weit zumindest eine Verbindung an den Server erforderlich machen.
Das ist tatsächlich eine Diskussion, die man öfter führt, wenn man sich über Add-ins unterhält. Ich meine, auch mit ganz vielen Leuten aus der Businesswelt. Es gibt heute so, also ich glaube, mich würde mal echt interessieren, wie viele Lines of Code es da gibt, wenn du die alle zusammenzählst. Es gibt so unglaublich viele ausgeklügelte, über Jahre optimierte VBA-Skripts, die in Unternehmen, in großen Unternehmen auch wirklich gigantischen Job machen, um Werte zu ermitteln, irgendwo herzuholen, um Berechnungen anzustellen. Und da ist dann immer so ganz oft so das Ding, ja, aber ganz ehrlich, das ist ein Offline-Szenario und dieses Add-ins ist irgendwie so ein Online-Szenario. Mhm. Also wie soll das zusammengehen? Und das ist einfach so, dass man ganz, und deswegen habe ich es auch am Anfang so deutlich gesagt, die VBA-Welt läuft weiter. Das ist was es immer weiter gibt. Dennoch ist es natürlich schon jetzt eine Sache, hey, was habe ich mit der Add-ins-Welt und mit der Online-Welt auf einmal für Möglichkeiten? Gehen wir mal her zum Beispiel, ich bin Produkthersteller von Produkt XYZ und ich habe ich kriege meine Bestellungen per E-Mail. Und wenn ich einfach sage, hey, ich kann meine E-Mails über zum Beispiel Machine Learning ganz bequem einfach mal durchgucken lassen nach Priorität der Kunden, wie viel kauft der ein, wie ist der zahlungsfähig, ja, solche Informationen. Und das sind Dinge, die, also das sind Szenarien, wo ich jetzt auch bei anderen Partnern schon gehört habe aus meiner Zeit, wo ich noch Entwickler war, die machen das halt alles offline über ihre Berechnung in VBA.
Gerade wenn es dann in Richtung Machine Learning und so weiter geht, bräuchte man ja sowieso einen Datenbestand, auf dem man aufsetzt. Und den hat man sowieso nicht lokal. Demzufolge, wenn ich jetzt sagen will, okay, wer ist zahlungskräftig, wer ist nicht zahlungskräftig, setze ich wahrscheinlich auf Erfahrungswerte auf aus der Vergangenheit.
Genau, und das ist ein bisschen schräge, weil das ist einfach so oft, ganz oft so, dass sie halt sagen, ja, aber das machen wir bisher lokal. Mhm. Aber kann nicht wirklich lokal sein, weil die Daten sind irgendwo in einem SQL-Server und da hole ich mir die raus. Also die Berechnung läuft tatsächlich lokal. Also das Ganze, ich hole es mir per SQL übers Firmennetz, aber was ja auch wieder eine Netzverbindung ist. Aber die ganze Berechnung wird lokal gemacht.
Ja, absolut.
Und das ist was man natürlich sagen kann, hey, hast du jetzt natürlich mit der Online-Welt die Möglichkeit, mal drüber nachzudenken, ob das nicht irgendwo als zentralen Webservice zur Verfügung stellst, auch wenn du Leute im Feld hast, die das auch interessieren.
Ja, und hättest dann den Vorteil, dass es auch auf mobilen Devices läuft.
Es läuft dann auch auf den mobilen Devices und es läuft vor allem auch in den Instanzen auf den anderen Plattformen.
Ja, okay. No? Alles klar. Also und wenn alle Stücke reisen und jemand sagt, hey, ich habe trotzdem hier die Anforderung, dass es unbedingt offline-fähig sein muss, laufen ja auch die VBAs nach wie vor im Desktop-Client.
Genau, also das ist vor allem, da entsteht jetzt auch nicht der Schmerz, dass man sagt, oh Gott, ich muss das jetzt machen. Das ist auch was man wirklich iterativ angehen kann und sagen kann, das peilen wir mal an, weil sowas macht man nicht über Nacht.
Wobei natürlich schon die Aussicht auf diese riesige Anzahl von Devices da draußen, die mit Office laufen, ist natürlich schon verlockend. Also von daher... Und andere
Ökosysteme.
Ja, genau. Auch das noch. Genau.
Und andere Ökosysteme. Was ich noch ganz kurz zeigen will, abschließend, das ist ein Thema, da kann man ganz lang ganz viel diskutieren. Ich glaube, wir werden auch separat nochmal drüber sprechen, was das technisch dann bedeutet, wirklich zu bauen. Aber wirklich, um das mal zu zeigen, wie einfach so ein Add-in erstmal ist, ich habe die Möglichkeit zu sagen, bei den Templates von Visual Studio, wenn ich ein neues Projekt erstelle, ich möchte hier Office SharePoint, gehe auf Apps und möchte hier Apps for Office. Und dann sage ich hier, total kreativer Name, Office App 1, das
passt.
Fein.
Weiß jeder, was gemeint ist.
Und dann habe ich eben die Möglichkeit zu sagen, was möchtest du sein? Möchtest du ein Taskpane sein? Das ist das, was wir gerade rechts gesehen haben. Möchtest du dich in den Content direkt einbetten oder möchtest du zum Beispiel in Outlook integriert werden? Das ist dann ein bisschen anders. Und das ist das, was ich gemeint habe, als wirklich in den Kontext der Mail eingeblendet zu werden. Machen wir das mal. Und dann sage ich hier, ich möchte in die Mails und ich möchte in den Kalender, also in die Termine. Und zwar möchte ich in die Formulare für, wenn ich eine Mail lese und ich möchte aber auch in das Formular, wenn ich eine Mail erstelle.
Okay.
Also das sind auch immer zwei Paar Schuhe, muss man ein bisschen überlegen, macht mein Add-in überhaupt bei einem Compose-Vorgang Sinn?
Ja, okay, verstehe.
Und dann kann ich sagen hier Finish. Und dann legt mir Visual Studio ganz bequem mein Projekt an. Und das Witzige ist, dass ich eigentlich jetzt gar nicht mehr großartig viel machen muss, um jetzt mein Projekt-Setup einzurichten. Also ich muss jetzt hier nicht irgendwelche ellenlangen Connection-Strings zu meiner Office-Instanz hinterlegen, solche Sachen, sondern ich bekomme ein Projekt und das ganze Ding hat hier Manifest und das Ganze hat hier auch einen Content-Ordner, und zwar einen App-Compose und App-Read zum Beispiel. Und wenn wir hier zum Beispiel in den App-Read gehen, dann habe ich hier einen Ordner Home. Und in diesem Ordner Home sind drei Sachen, mit denen ich dann hauptsächlich arbeite, nämlich die HTML-Datei, die wir da einbetten, das JavaScript, das dahinter hängt, das ich dann beliebig mit meinen Funktionalitäten erweitern kann, Webservice anprogrammieren, was auch immer.
Okay.
Und ich habe ein CSS, um die ganze Formatierung zu machen. Also wirklich alles Webstandard, wie wir das heute kennen.
Und das ist quasi der Schnipsel, der dann irgendwo oben in der E-Mail eingeblendet wird, wenn ich das nächste Mal meinen E-Mail-Client aufmache und dieses Add-in quasi installiere.
Ja, genau. Also wenn ich jetzt hier sage, ich habe hier die mach mal die Home von AppRead auf und das ist dann quasi meine Überschrift. Ist das Haus von Nikolaus. So. Und jetzt hat Magie. Wenn ich jetzt in Visual Studio auf Start drücke, was müsste jetzt eigentlich passieren? Also wir wollen ja im Endeffekt das Ganze nach Office 365 deployen. Und dann kann ich hier eben noch sagen, Also ich werde hier dann noch gefragt nach meinem Account. Gib das hier einmal an und sage dann Connect. Und das Ganze connectet sich dann gegen Office 365.
Und du deployst jetzt quasi auch nach Office 365. Also irgendwo gibt es da dann einen Host, auf den dein Add-in gelegt wird, sehe ich das richtig?
Genau, und weil das sieht man dann auch, dass das Add-in danach auch noch verfügbar ist, wenn Visual Studio aus ist.
Aha, okay. Und das heißt aber, du musst dich hier nicht darum kümmern, eine virtuelle Maschine hochzuziehen, sondern...
Nein.
Oder irgendwo einen Webserver installieren, das geht genau, schnipp die...
Und das ist für Developer eigentlich so spannend, weil okay. Sie drücken wirklich auf F5, geben einmalige Credentials ein, der Connect kann unter Umständen ein bisschen laufen und dann bin ich wirklich auf meiner Instanz und kann jetzt dann auch gleich das Resultat sehen.
Mhm, okay.
Direkt in meiner Instanz. Genau. Das ist eigentlich auch schon alles. Also wirklich auch hier, das, was ich einfach so spannend finde, also gerade für Webentwickler ist das einfach, die fühlen sich da wie zu Hause. Du musst eigentlich wirklich nur hier in den Stellen rein und sagst dann, go for it.
Okay, kannst du das jetzt auch irgendwie anzeigen, was du jetzt gerade deployed hast? Oder ist das jetzt erstmal deployed, aber du müsstest jetzt dieses Add-in trotzdem noch irgendwo einbetten?
Er tut das automatisch.
Ah, kommt automatisch, okay.
Das ist genau der Punkt. Also er startet dann.
Wir sehen jetzt gleich deinen E-Mail-Eingang.
Ja, aber das ist alles gut. Alles gut. Alles gut. Willst du zum Beispiel hier eine Mail vom Herrn Meixner?
Ja, sowas.
Und jetzt habe ich hier ein Office App 1.
Mhm.
Und wenn ich dann
das ist die wir gerade deployed haben, die hat ja diesen grandiosen Namen gehabt.
Ja.
Okay. Wir sehen hier auch Xing for Outlook.
Ja, das ist auch ganz spannend. Xing for Outlook ist nämlich auch so eine Geschichte. Gibt es im Store, kann man sich angucken. Kann man sich auch for free installieren.
Das ist eine, die du quasi installiert hast, aber nicht selber geschrieben hast. Die liegt jetzt quasi gleichberechtigt neben der von dir gerade selbst geschriebenen.
Genau, also ich kann hier nämlich auf den Store gehen, auf dieses Store-Icon und kriege hier quasi Apps für Outlook, die aus dem Office Store kommen. Und kann hier zum Beispiel hier Xing für Outlook for free, kann ich mir dazu packen. Die sind auch hier teilweise gestaffelt nach Kategorien, also erstmal für welches Produkt ich das möchte. Und ich habe hier auch, könnt ihr zum Beispiel jetzt auch in Richtung CRM-Plugins, gibt es auch ganz viel, könnte ich mir hier auch was dazu packen.
Okay, deine ist natürlich in dem Store noch nicht gelistet, weil du sie ja erstmal nur deployed hast zum Testen, richtig? Das heißt, du müsstest sie dann auch irgendwie packen und dann in den Store hochladen, aber
genau.
Ich denke, das ist was für einen separaten Talk.
Das würde jetzt wirklich jeglichen Rahmen sprengen,
okay.
Genau.
Okay, alles klar.
Ja, genau. Bevor wir jetzt uns dann noch in Demos verlieren, ich glaube, was noch ein wichtiger Punkt ist, das möchte ich noch schnell sagen, für alle, die in irgendeiner Form damit anfangen wollen, paar wichtige Links.
Okay.
Wir haben zum einen dev.office.com. Das ist wirklich die Website, wo ich sage, ich bekomme, das ist meine zentrale Anlaufstelle für alles, was ich brauche, wenn ich mit Office-Entwicklung anfangen möchte. Inklusive, das ist, wenn man hier auf Sign-up geht, inklusive Office 365, das Dev-Programm. Wenn ich mich da nämlich wirklich subscribe und mich als Office-Developer eintrage, bekomme ich das erste Jahr Office 365 kostenlos.
Mhm. Okay.
Das ist auch ganz spannend. Also wer damit anfangen will und sagt, ich habe keine Office 365-Instanz, kein Problem, kann ich mir hiermit geben lassen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, wenn man sich dafür interessiert, da was zu bauen und es gibt noch ganz viel mehr, als was wir jetzt gerade angesprochen haben. Es gibt unter devoffice.com Showcase eine ganze Latte von Showcases, die ich mir hier angucken kann.
Mhm.
Was ich ganz schick finde, ist wirklich, ich kann hier sortieren, nicht nur nach den Office-Produkten, sondern auch wirklich nach den Plattformen.
Okay.
Das finde ich auch ganz schick. Dann haben wir ganz spannend für alle, die jetzt sozusagen, ich bin jetzt nicht so UI-affin. Es ist, ne, gerade wenn ich vielleicht als aus der Rich-Client-Ecke komme und ich finde es zwar cool, aber Webentwicklung, also ich komme über das H1-Tag gerade noch so raus. Es gibt die Office UI Fabric. Das ist ein Framework, mit dem ich relativ einfach mit JavaScript und CSS einfach mit dem, was da schon zur Verfügung steht, Add-ins bauen kann, die Office Look and Feel sind.
Okay, das heißt, wenn du weißt, wie deine Logik funktioniert, kannst du da noch eine schöne Oberfläche oben drauf kleben.
Genau. Okay. Und das gibt's auch schöne Controls in JavaScript geschrieben, die extra genau dafür gebaut sind.
Okay.
Ist recht neu noch, glaube ich, gibt es erst seit ein oder zwei Wochen. Mal draufschauen, lohnt sich auf jeden Fall, wenn man da noch gar nichts gemacht hat. Und auf GitHub gibt's unter github.com/officedev gibt's eine ellenlange Liste von Samples, und zwar jeglicher Art. Also da geht es wirklich darum, wie kann ich, also wir haben hier zum Beispiel auch hier noch VBA-Samples, wir haben Add-in-Samples für wirklich sämtliche Sachen, wir haben SharePoint-Samples für SharePoint-Add-ins und auch alles, was in Richtung API anprogrammieren für Android, iOS und Windows geht. Alles hier. Sehr coole Geschichte, auch die Wikipedia-Sache, die wir uns gerade angeguckt haben, findet man auch hier. Dann, ganz wichtig, es gibt unter success.office.com eine Website, da kann ich die Office 365 Roadmap sehen. Das ist sehr schön, weil es eine sehr transparente Geschichte ist, weil hier nämlich quasi wir den Leuten zeitnah sagen, hey, was haben wir gelauncht, was kommt demnächst raus, woran arbeiten wir gerade und was haben wir auch an Funktionalität wirklich gekickt. Also was ist nicht rentabel oder was lässt sich einfach nicht umsetzen. Und da fließt eben auch das rein, was wir auf Office Dev, also auf dev.office.com über User Voice auch wirklich einkippen.
Okay.
Also das findet sich dann auch hier wirklich.
Roadmaps sind ja erfahrungsgemäß sowieso immer sehr begehrt, von daher sicherlich ein Blick
wert. Ja, also es ist cool und es ist auch wirklich sehr umfangreich. Also wenn ich jetzt sehe, wir haben hier gerade 81 Elemente, die gerade in Development sind.
Es tut sich was.
Es tut sich was und vor allem ist es auch transparent für Leute, die sagen, sie wollen längerfristig vielleicht drauf bauen.
Absolut. Ist sowieso eine gute Idee, gerade wenn es um Business-Applikationen geht. Ein bisschen Blick in die Zukunft, schade das sicherlich nicht.
Genau. Und wem das jetzt doch noch alles zu wenig war, was wir erzählt haben, ne? könnte ich voll verstehen bei dem Thema. Wir haben in der Microsoft Virtual Academy haben wir auch Office 365 Kurse. Wir haben hier ein Introducing to Office 365 und wir haben hier aber auch Deep Dives für die API.
Und ich würde sagen, wir nehmen einfach in Zukunft auch noch ein paar Videos auf. Gibt ja genug Material jetzt.
Ja, es gibt wirklich genug
Material. Genau, und also schauen dann nochmal vielleicht in das ein oder andere Thema ein bisschen tiefer ran.
Genau, alles klar.
Gut, der Marco hat uns heute einen Überblick gegeben über Office-Entwicklung. Wir haben kennengelernt, dass es ein neues Programmiermodell gibt mit HTML, JavaScript und CSS3. Das Ganze läuft dann auch cross-Plattform. Nicht nur auf dem Desktop Office, sondern auch im Web, auch auf anderen Clients. Von daher auf jeden Fall einen Blick wert. Ich denke, das ist ein ganz spannendes Thema. Wir sehen uns beim nächsten Tech Talk. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ciao.